Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anwurf der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de. Wir sprechen heute über die hinter uns liegende Europameisterschaft, schauen auf, ja, nochmal auf die Vorstellung der deutschen Mannschaft, auch die Tops und Flops vielleicht auf dieser Europameisterschaft werfen, aber natürlich auch von dem Blick nach vorne auf das anstehende, auf die anstehenden DHB-Pokalpartien. Zu Gast habe ich erneut Niklas Trittin. Hallo Niklas, aber wir haben heute auch noch einen besonderen Gast, nämlich heute mit dabei ist der ehemalige Vizepräsident des DHBs und der Geschäftsführer der Füchse Berlin, Bob Hanning. Hallo Bob.
Servus, freue mich mit euch mal zu talken.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe es schon eingangs erwähnt, wir wollen natürlich gerne nochmal auf die Europameisterschaft zurückblicken. Jetzt haben wir alle, sage ich mal, auch wieder eine, ich nenne es mal, normale Woche hinter uns gebracht. Die Eindrücke konnten wir so ein bisschen sacken lassen. Am Ende ist es ein vierter Platz geworden, der ja allerdings zustande gekommen ist mit 4 Siegen, 4 Niederlagen, einem Unentschieden. Bob, du hast es natürlich auch schon so ein bisschen in deiner Kolumne gesagt, aber nimm uns doch vielleicht noch mal kurz mit rein, was dein Eindruck jetzt auch vielleicht nach dieser einen Woche Eindrücke sacken lassen ist vom deutschen Team.
Ja, also erstmal finde ich, müssen wir sagen, haben wir eine überragende Europameisterschaft gesehen. Ich finde, das gehört mal als allererstes hin. Wir haben als Deutschland gezeigt, dass wir wirklich in der Lage sind, etwas Einzigartiges zu schaffen und Fans und Medien und alles, was dazugehört, mit in diesen Bann eine Europameisterschaft halt auch mitzunehmen. Das war überragend, das Eröffnungsspiel in Düsseldorf in einem ausverkauften Fußballstadion, die ganzen vollen Stadien, sei es in München oder in Berlin oder aber dann auch in Köln. Ich finde, das hat schon echt fasziniert und ich erinnere mich noch an mein Gespräch mit Michael Wiederer, dem ERF-Präsidenten, als es um die Bewerbung ging. Wir haben uns aus zwei Gründen 24 beworben. Das eine war, wir wollten das auch tatsächlich alleine tun. Es gab erst ja die Überlegung, es zusammen mit Dänemark und der Schweiz zu machen. Und wir haben uns dann entschieden, es tatsächlich alleine auf die Beine zu stellen, weil wir gesagt haben, Deutschland kann das alleine auch stemmen und wird die Menschen auch in Bewegung bringen. Und das zweite war natürlich der Blick Richtung Olympische Spiele 24 in Paris und da war es uns halt einfach wichtig für die deutsche Mannschaft optimale Voraussetzungen zu schaffen und sich direkt zu qualifizieren. So, das war mal die Rahmenbedingungen, die wir hatten und die wir schaffen wollen und ich finde, da muss man einfach sagen, ist gelungen und wir haben eine tolle Europameisterschaft gesehen. Sportlich habe ich es ja auch schon gesagt und dafür ja auch mir ordentlich die Finger verbrannt, muss man das sehr viel differenzierter betrachten. Und auch da, finde ich, haben wir ganz, ganz tolle Dinge gesehen. Wir haben eine überragende Torhüterleistung gehabt. Wir haben eine überragende Defensive gehabt. Ich habe gesagt, wenn man sich die Spiele anguckt, wir als allererstes haben es geschafft, die Dänen in 7-6 zu bringen, was vorher noch keine Mannschaft vorher geschafft hat. Da haben wir dann uns schwer getan in Lösungen, aber grundsätzlich haben wir überragend gedeckt. Die Franzosen haben im Finale auch das 7-6 entschlüsselt und deswegen sind sie auch verdient Europameister geworden. Das heißt, wir können sagen, Goller hat funktioniert, wir können sagen, Köster hat funktioniert und wenn Heimann und auch vor allem Kohlbach auch eine Defensive gestanden haben, war das auch absolut exzellent. Das sind einfach die Dinge, die wir positiv mitnehmen können aus der Europameisterschaft. Und wenn wir jetzt anfangen zu sagen, was hat nicht funktioniert, dann müssen wir uns auch ehrlich und kritisch auseinandersetzen, auch wenn das dem einen oder anderen vielleicht nicht gefällt. Wenn man 4 Spiele im eigenen Land nicht gewinnt, wenn man gegen Österreich unentschieden spielt, wenn man sich nicht qualifiziert direkt für die Olympischen Spiele, dann kann man einfach nicht von einer willkommenen oder vollkommenen Europameisterschaft sprechen. Das ist einfach mit der Sache nicht gerecht. Und dann muss man anfangen, das zu analysieren und muss sagen, was hat nicht funktioniert. Und das liegt sicherlich auch hat sicherlich auch wieder verschiedene Ursachen. Und die habe ich sehr klar angesprochen. Wie gesagt, mir dafür ein bisschen die Finger verbrannt, aber damit kann ich ganz gut umgehen.
Jetzt war es ja so, dass von den 4 Siegen schon mal einer auch recht glücklich war gegen Island, einer gegen Nordmazedonien, wo man jetzt sagen würde, ja, das war ja eigentlich ein Pflichtsieg, und auch das Unentschieden gegen Österreich basiert ja dann eher darauf, dass Österreich in den letzten 10 Minuten gar kein Tor mehr geworfen hat und denen völlig die Luft ausging. Die Olympia-Quali hat es auch nicht so ganz gepackt. Sie haben schon angedeutet, dass da jetzt das ein oder andere vielleicht resultatmäßig nicht optimal gelaufen ist. Wo würden Sie denn ansetzen, was man noch verbessern könnte? Also ist dann wirklich die oftmals angesprochene Integration der jungen Spieler, da sind Sie ja auch, ja, sagen wir mal, die Person im deutschen Handball, die das immer vorantreiben will, dass die jungen Leute zu möglichst viel Spielpraxis kommen. Ist das so ein bisschen der Hauptpunkt, damit die ja, etablierten Kräfte wie Juri Knorr und Knorr auch ein bisschen entlastet werden? Oder wo würden Sie da ansetzen?
Also erstmal würde ich mich nicht für junge Spieler einsetzen, wenn sie nicht die Qualität hätten zu spielen. Weil am Ende des Tages ist ja nicht das Erlebnis das Entscheidende, sondern das Ergebnis, was man erreichen will. Und wenn die jungen Spieler nicht die Qualität hätten, dann dürften sie auch nicht spielen. Und man hat sie ja immer wieder kritisiert, die sogenannte zweite Reihe. Und jetzt lassen Sie uns das einfach mal ganz entspannt anschauen, was denn eigentlich passiert. Jetzt gucken wir uns das Spiel um Platz 3 an. Da müssen wir doch sagen, ein Juri Knorr und auch ein Julian Köster waren völlig überspielt. Diese Diskussion, auch wenn man keine Koryphäe ist, erkennt selbst der gemeine Fan. Und jetzt muss man doch sagen, was kann man denn gegebenenfalls anders und noch besser machen, neben dem, was man ja wirklich auch gut gemacht hat. Und jetzt nehmen wir das Thema Juri Knorr, der mit seiner Spielweise die Knorr-Spielweise hat. Das ist das, was er spielt, das ist das, was er spielen kann, und das ist auch das, was uns in ganz, ganz vielen Themen nach vorne gebracht hat. Jetzt haben wir gesehen, er hat nicht immer die Leistung abrufen können. Er hat irgendwann gesagt, wir müssten den Zuschauern das Geld zurückzahlen. Dann ist er unfassbar hart mit sich ins Gericht gegangen mit seiner Leistung. Und im Übrigen beides auch zu Recht. Die Leistung war einfach nicht gut genug. Und jetzt muss man sagen, wie kann man Juri Knorr helfen? Erstens, indem man ihn nicht ganz so viel einsetzt und nicht maximal belastet. Und zweitens, indem man ihm auch das Gefühl gibt, hey, da ist noch jemand dahinter, der das spielen kann. Und jetzt kommen wir zu den jungen Spielern. Und mein Freund Alfred Giesler, soll ich bezeichnen, ganz bewusst so, weil ich ihn unglaublich schätze, hat gesagt, der Hanning hat Eigeninteressen. Vermutlich meint er wegen Nils Lichtlein. So, und dann sage ich, jeder, der sich die Spiele auf Dein nochmal angucken kann, sind ja noch zugegen, guckt sich die Viertelstunde Deutschland-Kroatien mit Nils Lichtlein ein und geht mit mir in die Diskussion und zeigt mir, ob es irgendeine Viertelstunde im deutschen Angriff gab, wo so viele Chancen klar rausgespielt worden sind und so eine Geschwindigkeit und gute Spielkultur geherrscht hat. Und das ist das, was ich meine, wenn man den Spielern vertraut, wenn man die Spieler spielen lässt, habe ich doppelte Wirkung. Ich habe die Situation, ich habe ein anderes Spielsystem, nämlich nicht das Knorsche, sondern das andere. Und ich habe die Situation, dass ich Spieler entlasten kann. Und darum geht's mir. Und das ist die Situation. Und jetzt sind wir auch wieder ehrlich, was war mit Renas? Renas hat gespielt, weil und nur deshalb Heffner nach Hause musste. Und dann hat er gut gespielt und deswegen durfte er danach auch nochmal wieder weiter ranspielen. So, und diese Kapazitäten zu nutzen, wenn man sagt, wir wollen jetzt erfolgreich sein und wir wollen auch in Zukunft erfolgreich sein, das ist das Thema, wo ich sage, da müssen wir noch ran. Und wenn wir uns Kohlbacher angucken, der hat Weltklasse gedeckt. Und wenn wir Heimann angucken, das sind doch Jungs, die das können. Und wenn ich das alles, das Potenzial, was wir haben, einfach nutze und nicht ständig davon rede, ich habe keine zweite Reihe, dann werden wir auch noch erfolgreicher. Und das gepaart wird dazu führen, dass Deutschland dem Anspruch, den es als größter Verband haben muss, einfach auch gerecht werden kann. Und nur darum geht es. Es geht nicht um Eigeninteresse oder junge Leute, sondern es geht um die Idee, die dahinter steht, sportlich Handball Deutschland erfolgreich zu machen.
Würden Sie sagen, dass wir so ein bisschen die Chance haben verstreichen lassen, diesen super euphorischen eingespielten U21-Block mehr ins Turnier zu bringen? Weil gerade angesprochen das Spiel gegen Kroatien, ich persönlich habe es auch gesehen im Spiel gegen Schweden, da hat Nils Lichtlein zusammen mit Renas Uschins auch nochmal so einen 5- bis 10-Minuten-Block in der zweiten Halbzeit bekommen, wo sie sehr ja, sehr, sehr, sehr eng in der Absprache waren in den Angriffen und es immer gegriffen hat. Also Renas Uschins bzw. Nils Lichtern sind dann immer zum Abschluss gekommen. Man hat diese Unbeschwertheit, dieses Selbstvertrauen, das sie durch den U21-Titel bekommen haben. Das war ja eigentlich so die Komponente, wo wir alle ein bisschen gehofft hatten, dass das das ist, was den Überraschungseffekt bei dieser Heim-EM gibt. Haben wir da eine Chance verstreichen lassen?
Ja, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich sage, was war denn bis jetzt besonders an unserem Angriffsspiel? Wo war denn die besondere Note in unserem Spiel? Wir haben zwei Weltklasse-Kreisläufer mit Kohlbacher und mit Goller. Wenn ich unser Überfallspiel angesehen habe, dann war das nicht Weltklasse. Es war auch nichts Besonderes, es war auch keine besondere Idee, die dahinter gesteckt hat. Und mit Renas und mit Lichtlein und vielleicht dann sogar mit Fischer einfach mal 10 Minuten immer und immer wieder geben. Die Jungs sind ja gut. Die Jungs sind ja gut. Die können ja Handball spielen. Und jetzt komme ich und dann kommt wieder von mir aus Knorr, Heffner, Kohlbacher, Goller, völlig frisch, völlig in der Situation gewandt. Und ich bin mir ganz sicher, wir haben einfach eine Medaille verschenkt. Und das ist die Situation. Und das Witzige ist, und das ist das, was mir eigentlich Sorge macht, ich kann mit Kritik leben. Ich bin 55, meine Karriere ist am Ende des Tages auch zu Ende. Ich brauche keinen mehr. Das ist die ist nicht die Situation. Aber ich ich habe mit so vielen Menschen gesprochen und mich haben so viele Menschen aus dem In- und Ausland angerufen und gesagt, Bob, du hast so recht. Aber wir leben in so einer Kultur der Angst, dass die Leute es einfach nicht aussprechen. Und dass sie einfach sagen, nee, wir sagen das nicht, weil wir kriegen automatisch auf die Fresse. Und wenn sich Freunde ständig schützen, entwickeln wir uns ja nicht weiter. Und im Übrigen, ich muss ja gar nicht recht haben. Ich habe ja gar nicht das Monopol für Recht. Aber es geht ja darum, etwas anzusprechen, wo man drüber nachdenken kann, dass man es hinterher besser machen kann, als man es vorher gemacht hat. Nochmal, ich kann damit wunderbar leben. Wenn ich ganz ehrlich bin, hier kann ich es ja mal sagen, es amüsiert mich sogar ein Stück weit. Aber von der Grundsituation, es sieht jeder, aber es wird medial ein Göttertum aufgebaut, was es einfach nicht war. Das hatten wir im Übrigen das Gleiche vor meinem Amtsantritt, als wir in die Situation gekommen sind mit Heiner Brandt, wo wir auch unglaublich tolle Erfolge gefeiert haben, wo sich aber alle am Ende des Tages hinten raus lieb hatten und wo das geendet ist, haben wir alle gesehen. Und mir geht's gar nicht gegen Alfred Gislason oder gegen einen der Spieler, sondern mir geht's einfach darum, verschiedene Blickwinkel aufzutun und das, was richtig gut war, und das habe ich in allen Kolumnen, das habe ich in der Kicker-Kolumne, das habe ich in der Bild-Kolumne immer und immer wieder auch gesagt, das anzusprechen, sich darüber zu freuen und zu sagen, wo sind denn die anderen Ansätze? Und wenn andere Ansätze haben, die besser sind als meine, ja umso besser.
Ja, wir hatten ja auch nach jedem Deutschlandspiel einen Podcast aufgenommen. Und klar, vielleicht waren wir auch manchmal zu hart oder auch manchmal zu nett zu der deutschen Mannschaft. Aber was wir auch immer angesprochen hatten, war eben dieser Punkt mit den jungen Spielern. Deshalb spielen die nicht öfter. Und es war für uns irgendwie genauso wenig nachvollziehbar. Auch gerade, dass Alfred Gisler, sondern auch andere, die dann immer schon direkt kritisiert hatten, von wegen, ja, die zweite Reihe ist nicht so stark, ohne dass sie es jemals richtig zeigen durften. Da hatte ich mich dann auch immer gewundert, was da los ist. Also gibt den Jungs doch erstmal die Chance und wenn es nicht klappt, kann man dann nachher immer noch sagen, es war vielleicht zu früh. Aber zuerst zu sagen, es ist zu früh, ohne dann jemals richtige Einsatzzeiten gehabt zu haben, konnte ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen. Nee,
auch. Weißt du, wenn du dich nicht für Lichtlein entscheidest, jetzt sagen wir mal, ich bin parteiisch, bin keine Koryphäe und habe keine Ahnung und schätze das völlig falsch ein. Dann muss ich Weber aufbauen als Alternative zu dem, was ich gerade gesagt habe, ne, von der Situation. Aber wenn ich ein bisschen zukunftsorientiert und dabei die Gegenwart nicht vergessend versuche, eine Lösung zu finden, dann ist die Wahrheit die, dass die Jungs einfach zu wenig gespielt haben. Und was du gerade sagst, zu sagen, wenn ich immer Menschen sage, ihr seid zu schlecht, Ich habe riesen Respekt vor den Jungs, was die danach geleistet haben. Ja. Und sich haben überhaupt nicht davon beeinträchtigen lassen, dass es immer und immer und immer wieder kam. Wenn ich sage, ich habe alle Linkshänder probiert, ich versuche einen Rechtshänder zu probieren, ohne Renas und Lichtlein eine ehrliche Chance gegeben zu haben zu dem Zeitpunkt, dann spricht das ja auch für sich.
Ja, halten wir mal fest, vielleicht um den Rückblick auf das deutsche Team bei dieser Europameisterschaft abzuschließen, wir hätten uns so ein bisschen noch mehr, ich will es gar nicht Jugend vorstellen, weil die Jungs sind gestandene Bundesligaspieler, die haben sich ihre Chance verdient, die haben sich ihre Chance spätestens in dem Moment verdient, als sie diesen U21-Titel in beeindruckender Manier gewonnen haben und Woche für Woche ihre Leistung in der Bundesliga zeigen. Bevor wir eine kleine Pause machen und auf die Tops und Flops, sag ich mal, der Europameisterschaft blicken, können wir nichtsdestotrotz noch positiv in die Zukunft schauen. Vielleicht noch nicht unbedingt, sag ich mal, für die Olympischen Spiele, aber spätestens 2027 sollten wir doch mit unseren Kreisläufern, man vergisst ja jedes Mal, dass Johannes Goller einfach gerade mal 26 Jahre alt ist, mit unseren Kreisläufern Köster, Knorr, Lichtlein, Uschins, Justus Fischer, David Speth, da haben wir doch dann spätestens hoffentlich, so sie denn immer wieder vernünftig in Szene gesetzt werden und eingesetzt werden, eine schlagkräftige Truppe beisammen, oder nicht?
Also wir können das auf den Punkt bringen. Wir müssen 27 Weltmeister werden. Ich habe es damals bei 21 bei der Junioren-WM jetzt letztes Jahr gesagt, wir müssen den Juniorentitel holen, weil wir einfach so viel besser sind als alle anderen. Die Mannschaft ist top mit dem Druck umgegangen. Martin Heuberger hat eine gute Mischung gefunden aus Fokus und Entspannung. Wir haben das top gemacht. Wir hatten die beste Mannschaft und trotzdem muss eine beste Mannschaft ja auch erstmal gewinnen. Auch das ist ja nicht selbstverständlich, dass die stärkste Mannschaft das schafft. Es hat ganz viel mit ganz vielen kleinen Stellschrauben zu tun. Und genauso wie wir letztes Jahr U21 Weltmeister werden mussten, müssen wir, ich betone auch, müssen wir 27 Weltmeister werden im eigenen Land. Alles andere, wir haben das Jahrzehnt des Handballs ausgerufen, wir haben die EMs und WMs geholt. Noch zu meiner Zeit weiß ich, wie die Struktur war und was wir uns wann wie auch überlegt haben. Und 27 muss der Weltmeistertitel her. Und ich bin auch ganz, ganz, ganz sicher, dass der kommen wird.
Das sind schöne Worte. Damit machen wir eine kurze Pause und sind gleich zurück bei Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de. Heute zu Gast mit Bob Hanning und sprechen über die Tops und Flops, sage ich mal, dieser Europameisterschaft. Und da sind wir direkt wieder zurück aus der Pause bei Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de und sprechen jetzt mit Niklas und Bob Hanning über die Tops und Flops dieser Europameisterschaft. Ein Top hatten Sie schon zum Einstieg genannt, nämlich ja die Organisation, das auf die Beine stellen dieser beeindruckenden Europameisterschaft. Ich würde vielleicht in der Kombination dazu noch die Fans, aus meiner Wahrnehmung besonders natürlich die aus Köln, weil ich in der Lanxess Arena zugegen war und glaube, dass diese Halle nur für zwei Sachen gebaut wurde, nämlich Karneval und Handballspiele. Diese Fans einfach noch mit reinwerfen, die im Zusammenspiel mit dieser großartigen Organisation einfach dieses Fest auf die Beine gestellt haben. Das ist, würde ich mal sagen, einer der absoluten Tops dieser Europameisterschaft, oder nicht?
Also eine glatte Eins. Gehe ich vollumfänglich mit. Du hast nur eine Fangruppe, müssen wir noch mal gleichsetzen mit der Deutschen. Und sind die der Färöer. Ich habe eine Loge gehabt in Berlin, unmittelbar oberhalb der Fans der Färöerinseln. Das war so geil, das war so eine Atmosphäre, das hat so viel Spaß gemacht, wie die ihre Mannschaft angefeuert haben und danach nicht aus der Halle raus wollten. Also die mussten wirklich rausgekehrt werden. 10% oder 20% der kompletten Bevölkerung war ja da. Und das zu erleben war für mich, und ich mache den Job ja auch schon ganz, ganz viele Jahre. Das war für mich etwas Besonderes. Das war wir kennen das ja aus dem Balkan, diese Fan-Mentalität. Aber das hat das nochmal alles getoppt. Das war einfach wunderbar. Also das Spiel gegen Norwegen werde ich mein Leben nicht vergessen. Aber ganz klares Ja, alles miteinander, eine glatte Eins.
Wo glauben Sie, kann es sportlich für die Mannschaft hingehen? Weil Sie haben jetzt auch schon bei der U21-WM gezeigt, dass Sie da richtig, richtig gut mithalten können. Wenn ich mich recht erinnere, sogar die ersten 5 Spiele alle gewonnen und dann erst im Viertelfinale an Serbien gescheitert. Und wenn man sich die Mannschaft anguckt, da sind ja auch nur junge extrem talentierte, entwicklungsfähige Spieler dabei. Glauben Sie, also ich hoffe erstmal auch sehr, dass sie wiederkommen, weil mich hat es riesig gefreut, das mitzuerleben. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da sportlich nochmal einige Schritte vorangehen könnte, oder?
Also tue ich mich sehr schwer mit, ja, also wollen tun wir das alle. Und es sind auch viele, viele junge Spieler dabei. Das Problem ist, die werden immer an einem besonderen Tag besondere Leistungen bringen können. Und vielleicht auch zweimal, dreimal. Aber ein Turnier ist halt unglaublich lang und das Spiel hängt natürlich trotzdem von zwei, drei, vier Spielern ab. Und wenn du dann mal eine Verletzung hast, die ja unausweichlich ist, und du stellst den Stuhl nicht mehr auf vier Beine, sondern nur noch auf drei oder irgendwann auf zwei, dann wird das schon sehr, sehr wackelig. Aber nochmal größten Respekt vor diesem Land, größten Respekt vor der Leistung. Und es sind viele Talente da. Ich würde es mir wünschen, weiß aber, wie schwer das ist, das immer wieder neu auf die Beine zu stellen. Aber einen heißblütigen Fan mehr haben sie mit mir auf jeden Fall.
Sehr schön. Dann gehen wir vielleicht mal in den sportlichen Top- und Flop-Bereich. Und ich würde einfach mal zwei, ja, für mich persönliche Highlights reinschmeißen. Zum einen natürlich das Team Österreich an sich, mit herausgenommen noch Konstantin Möstl als Torwart, wo ich mich als derjenige, der beim TBV Lemgo das Handballspielen gelernt hat und angefangen hat zu spielen, sich natürlich riesig freut, dass er jetzt den Vertrag dort unterschrieben hat und in die Bundesliga kommt. Konstantin Möstl dementsprechend für mich definitiv ein Top. Wie auch diese ja beeindruckende ballsichere Spielweise der Österreicher, die mich doch überrascht hat, muss ich sagen, und ja, mir schon auch Respekt abverlangt hat. Also muss ich sagen, war für mich ein definitiv erfrischendes Element, das ich so nicht erwartet hatte.
Also bin ich auch völlig bei dir. Also für mich die Tops dieser Europameisterschaft war zum einen Frankreich, die sich wirklich gesteigert haben von Mal zu Mal und es geschafft haben, die müden Dänen, wo wir wieder beim Thema sind, was uns ja auch schon betroffen hat, wenn ich sehe, wie Gitzel die Müdigkeit förmlich anzusehen war, geschlagen haben. Das war für mich eins der Top. Bei den Österreichern bin ich ganz ambivalent und das sage ich dir auch, warum. Also riesen Respekt, Riesenleistung, haben übrigens auch eine gute Mannschaft. Auch das muss man ja mal sagen. Sind ja, spielen ja ganz, ganz viele auch mittlerweile national beziehungsweise international, auch in den Vereinen. Möstl überragend gehalten, bin ich bei Hunti, Cech, Bilek. Also was alles, haben ganz toll gespielt und haben einen ihrer wirklich besten Spieler, der nämlich bei mir spielt, mit Elias Kofler noch nicht mal eingesetzt. Also haben ihn erst gar nicht mitgenommen, haben irgendeinen Slowenen alternden eingeösterreicht sozusagen und haben sich damit noch einer Riesenwaffe zusätzlich noch beraubt. Aber die haben natürlich eine unglaubliche Stimmung, weil sie haben toll und sind auf jeden Fall einer der Tops. Jetzt sage ich bewusst aber. Und warum sage ich das aber? Die Deutschen haben gewackelt. Und die haben richtig gewackelt. Das wissen wir. Und ihr habt am Anfang selbst gesagt, der Sieg gegen die Easys war ja auch mehr als glücklich. Und der Punkt gegen die Österreicher war ja wirklich in Wirklichkeit auch schon fast unverschämt, dass das so gelaufen ist. Und da sind wir auch wieder in der Situation, wo ich sage, auch hier hat man, wenn man Hutischek oder so ein paar Minuten Pause gegeben hätte, sicherlich mehr Möglichkeiten gehabt und das dürfen sie nicht mehr aus der Hand geben. Was ich überhaupt nicht verstanden habe, ist, warum die Österreicher sich so gefreut haben nach dem Punktgewinn wie gegen uns. Das war ihre historischste Chance, die sie haben konnten, das Halbfinale zu erreichen. Wenn die uns geschlagen hätten, was sie ja müssen bei der Leistung, hatten sie zwei Endspiele gehabt gegen Frankreich und gegen die Easys, um tatsächlich das Halbfinale zu erreichen. Und die jubeln über ihre letzten 10 Minuten, wo ich sage, Jungs, fahrt besser Ski, bei der bei der Möglichkeit, das habe ich wirklich, ich habe es wirklich überhaupt nicht verstanden. Ihr seht es ja jetzt noch, wenn ich mich darüber echauffiere. Sie haben gegen die Franzosen verloren und dann haben sie gegen die Isis gespielt. Und da bin ich mir sicher, wenn es um alles gegangen wäre, hätten sie das geschlagen. Trotzdem eine glatte, Riesenrespekt vor der Leistung unserer österreichischen Nachbarn. Aber das musste einfach nochmal gesagt werden, weil es mir so auf der Zunge lag, dass, oder im Herzen. Ich hab's nicht verstanden.
Es ist sehr lustig, dass Sie das ansprechen, weil nach dem Spiel saß ich hier auch mit Robin und wir haben uns exakt das Gleiche gedacht und wir konnten es auch nicht nachvollziehen, wie man sich nach so einem Spiel dann da hinstellen kann und darüber freuen kann.
Dann soll ich mir das Podcast häufiger anhören, wenn wir so viele Parallelen der Gemeinsamkeit haben.
Ja, ich sag mal, wir haben jetzt auch schon die Isländer angesprochen. Da kann ich auch gleich sagen, wir hatten am Anfang der EM so ein kleines Tippspiel gemacht und ich habe mich hinreißen lassen, die Isländer auf Platz 2 zu tippen. Das ging ja jetzt mal richtig schön da hinten los.
Komisch, ne?
Also richtiges großes Rätsel für mich. Sie haben ja eigentlich von den Namen her eine überragende Mannschaft, auch unfassbar viel Tempo drin, Wurfgewalt, ja. Eigentlich gefühlt alles, was man braucht. Dazu auch wieder, ich glaube, 5000 Fans mitgehabt.
Ja,
und trotzdem aber, ist es am Ende nichts.
Aber sie haben sich ja vom Trainer getrennt vor der Europameisterschaft und haben gesagt, jetzt wird alles besser. Und genau das hat ja nicht funktioniert. Und jetzt müssen sie sagen, es lag nicht am Trainer, sondern es liegt an uns selbst. Wenn sie das für sich analysieren und wenn alle mehr in den Topf einzahlen, das ist ein Spruch, den ich sehr gerne gebrauche, als man sich selbst rausnimmt, dann ist so ein Tipp, wie du ihn gemacht hast, auch nicht verkehrt. Weil wenn du dir die einzelnen Leute anguckst, wenn du siehst, wozu sie in der Lage sind, und wenn sie jetzt schaffen würden, das zu bündeln, und eigentlich ist das ja ein kleines Land, was aufeinander aufbaut. Aber das haben sie einfach nicht geschafft. Ich bin mir sicher, dass sie mit Davor Sigurdsson von vor Jahren, wenn er das machen würde, der hätte geschafft, diese Charaktere zusammenzubringen. Und das klappt nicht, weil das muss aber die Mannschaft am Ende des Tages von innen heraus lösen. Und das haben sie nicht geschafft. Und dann siehst du wieder, wir haben gerade drüber gesagt, am Anfang, als es noch um Nationalmannschaft bei uns ging und die U21, klar, du hast eine beste Mannschaft und trotzdem wirst du nicht automatisch holst du den Titel, sondern müssen ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Und die Isis haben es nicht geschafft, das zusammenzubringen, obwohl sie vom Potenzial her das hätten schaffen müssen.
Die Isländer haben es jetzt in die Hauptrunde geschafft. Wer es da nicht mal hingeschafft hat, vielleicht der größte Flop, die größte Enttäuschung dieser Europameisterschaft, sage ich mal, muss man ganz klar so sagen, sind die Spanier gewesen, die in einem Auftaktspiel gegen Kroatien, also ich habe so ein Handballspiel noch nie gesehen. Am Ende hatte Gonzalo Pérez de Vargas eine Parade und der zweite Torhüter der Spanier null Paraden. Und die Kroaten hatten eine Wurfquote von 98%. Ich habe so ein Handballspiel noch nie gesehen, speziell nicht mit Teilnahme von Pérez de Vargas. Ist es den Spaniern da zum Beispiel um die Ohren geflogen, dass sie Corrales nicht mitgenommen haben als zweiten Torwart, würde ich mal in den Raum stellen? Und war es auch einfach bei den Spaniern vielleicht irgendwann jetzt mal überfällig?
Also, ich fange die letzte Frage. Ja, es war überfällig. Und ja, im Nachhinein hätten sie ihn besser mitgenommen und ins Tor gestellt. Also ich bin immer so ein Freund davon, Dinge nicht von hinten raus Spiele zu bewerten, weil das ist immer leicht. Du kannst das immer tun, wenn du ins Spiel gehst und Dinge nicht funktioniert haben, zu sagen, warum hast du das nicht gemacht oder das nicht gemacht. Sie sind mit Vargas in die Spiele reingegangen. Und es gab ja kein Anzeichen dafür, dass dieser Weltklasse-Torhüter in seinem Leben mal in einem Spiel nur einen Ball hält. An dem Tag hätte wahrscheinlich der spanische Busfahrer mehr gehalten, weil er nicht hätte weglaufen können von den Bällen. Aber das passiert. Aber ich finde, was ist danach mit den Spaniern passiert? Das hat mich ehrlich gesagt erschrocken. Ne? Und wenn du dann einen Moros zurückholen musst, für die Abwehr, dann zeigt es ja, dass du irgendeinen Teil des Themas verpasst hast. Ich bin sehr gespannt. Die U20 der Spanier
wird mit Dänemark sind für mich die Hauptfavoriten bei der nächsten Junioren. Und erst dann kommen wir und die Schweden und je nachdem, wie die Portugiesen auftreten, die Portugiesen. Was jetzt nachkommt, und auch die müssen jetzt gucken, dass sie ein paar Weichen richtig stellen, weil sonst wird's eng. Übrigens ganz bitter für die Serben, weil die jetzt in Qualifikationsspiel gegen die Spanier spielen müssen. Also die haben gleich vermutlich die Serben mit in den Abgrund gestürzt.
Ja, dann machen wir vielleicht noch mal eine ganz kurze Pause und blicken im letzten Teil noch mal kurz 2-3 Minuten auf kommende Aufgaben, die bei euch, bei den Füchsen, bei Potsdam etc. anstehen. Aber das nach einer kurzen Pause hier bei Anwurf der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de. Und da sind wir zurück aus der Pause bei Anwurf der Handball-Talk bei meinsportpodcast.de, haben über die Leistung der deutschen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft im eigenen Land gesprochen, haben über die Tops und Flops gesprochen und wollen jetzt aber auch mal den Blick wieder vorauswerfen, denn ja, wie es im Handball nun mal so ist, steht in wenigen Tagen, genauer gesagt, wir nehmen heute am Freitag auf, übermorgen steht einfach ein absolutes Kracherspiel für die Füchse Berlin im DHB-Pokal an. 16.30 Uhr geht es gegen den, ja, ich nenne ihn mal wieder erstarkten VfL Gummersbach. Wie kann es sein, also wie kann das funktionieren, dass Topspieler zum Beispiel, die bei der Europameisterschaft waren, bei diesem Spiel zu 100% da sind? Das ist doch fast unmöglich, oder?
Ja, das ist in der Tat unmöglich, wenn du bis zum Wochenende gespielt hast. Das ist ja nicht nur ein körperliches Thema, sondern das ist ja auch also nicht nur physisch, sondern auch psychisch in der Situation wieder auf den Liga-Alltag auch umzuschalten. Das sind jetzt auch die Wochen, wo man gucken muss, dass man den Spielern trotzdem auch Pausen gibt. Ich habe mit meinem Trainer und mit Stefan Kretschmer auch gesprochen und gesagt, macht's nicht Sinn, vielleicht in der Euroleague jetzt mal auf mal ein, zwei Spieler zu verzichten, denen die Pausen zu geben, damit sie sich nicht hinterher komplett überspielen. Das größte Risiko liegt in der Verletzungsgefahr bei diesen Aufgaben. Der Matthias Gitzel spielen sieht, der weiß, der zieht sich am Sonntag die Handballschuhe an und das Trikot und der gibt Vollgas. Der kann gar nicht anders. Der ist ja schon fast beleidigt, wenn man ihn mal rausnimmt. Also davon mache ich mir gar keine Sorgen, aber von der Situation, das jetzt richtig zu steuern, wird auch die Aufgabe unseres Trainerteams zum Beispiel sein.
Jetzt spielt ihr am Sonntag gegen Gummersbach, wie eben erwähnt, und ich komme aus der Region, deswegen hängt mein Herz auch so ein bisschen an dem Verein. Und da fällt mir relativ schnell ein Spiel aus der Hinrunde ein, wo die Füchse mit, ich glaube, es waren +7 in der zweiten Halbzeit vorne waren und das Ding am Ende noch aus der Hand geben und den ersten Punktverlust kassieren. Hängt sowas noch im Kopf oder ist das jetzt gerade auch nach der WM völlig egal?
Ein Albtraum, sage ich dir, und deinem VfL Gummersbach. Ein Albtraum war dieses Spiel. Ich war in der Halle und das hat ja nicht viel gefehlt. Wir hätten dieses Dreckspiel ja auch noch verloren. Also das war ja fast eher noch ein glücklicher Punkt, nachdem wir die Art und Weise, wie wir dieses Spiel aus der Hand gegeben haben, bei allem Respekt, Gummersbach hat unheimlich leidenschaftlich gespielt. Sie haben immer dran geglaubt und von daher haben sie sich diesen Punkt auch wirklich verdient. Eine wirkliche Chance, den Punkt zu holen, haben sie eigentlich gar nicht gehabt. Aber sie hätten danach auch mit 2 Punkten dastehen können. Und das wäre auch verdient gewesen. Wir haben einfach dieses Spiel ganz leichtfertig, ähnlich wie gegen Frisch-Aufköppingen, völlig ohne Not aus der Hand gegeben. Und ich persönlich hoffe, dass das Spiel nicht nachhängt. Aber ich hoffe, dass es als warnendes Beispiel uns dient, um dir und dem VfL Gummersbach einen schlechten Sonntag zu bescheren.
Wenn am Sonntag dann die Füchse, ja, für dich hoffentlich natürlich den Einzug in die nächste Runde sichergestellt haben, geht die emotionale Achterbahnfahrt für dich persönlich natürlich total weiter, weil in deiner weiteren Funktion als Trainer des ersten VfL Potsdam geht's dann zu einer kleinen Zeitreise für dich, nämlich genau in einer Woche steht dann das erste Spiel in der zweiten Handball-Bundesliga beim TuS Essen an, wo ja, sag ich mal, ne, deine Trainerkarriere losgegangen ist. Also da fing ja alles an. Wie emotional fährst du da nach Essen ins Ruhrgebiet?
Ja, ich muss dir sagen, und Michael Hegemann ist ein sehr guter Freund von mir, ist Trainer beim TuS. Ich habe ihn gefragt, ob er mir den Geburtstagsgeschenk wenigstens an diesem Tag machen würde, aber er hat das klassisch verneint, und so ist es natürlich immer was Besonderes, beim TuS zu spielen. Und wenn man dann an dem Tag auch noch Geburtstag hat, will man sich den auch nicht versauen lassen. Wir sind im Moment, wir haben einen riesen Flow gehabt, wir haben wirklich sensationelle Hinrunde gespielt. Aber wir sind im Moment weit weg von dieser Form, macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, wenn ich unsere Testspielergebnisse sehe. Wir haben jetzt gegen Leipzig gespielt, und wenn die uns hätten vernichten wollen, hätten die uns zweistellig plus geschlagen, und im Moment haben wir noch nicht die Verfassung, die wir brauchen. Von daher muss uns noch einiges einfallen, dass wir das lösen. Bin mal sehr gespannt. Wir müssen dann noch nach Coburg, nach Nettelstedt, zu den Eulen, haben das Derby gegen Dessau. Also das wird noch eine riesen Herausforderung, diese unfassbar tolle Leistung aus der Hinserie zu bestätigen.
Dann drücken wir euch natürlich die Daumen und möchten dir natürlich jetzt auch die Zeit lassen, um die Jungs wieder auf Spur zu kriegen, damit es da im Aufstiegsrennen weiterhin spannend bleibt und ihr vielleicht die kleine Überraschung schafft, weil damit hätte ja auch jetzt nicht unbedingt jeder gerechnet, dass ihr da so oben um den Aufstieg mitspielt. Wir drücken euch die Daumen, sowohl für die Füchse als auch für Potsdam, und bedanken uns natürlich ganz herzlich für deine Zeit und deine offenen Worte, wie immer.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Und dann sind wir aus der Pause zurück und wollen uns natürlich jetzt mit dem Ganzen auch mal analytisch ein bisschen nähern und haben Julian Rux von Handpolitik zu Gast. Hallo Julian.
Hi Sebastian.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Letztes Jahr warst du auch schon mit dabei, und dann wollte ich auch in diesem Jahr natürlich mal den Blick auf die Zahlen werfen. Julian, wenn wir uns die deutsche Mannschaft mal als erstes vornehmen, glaube ich mal so ein bisschen. Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz gut, um auch den Auftakt zu machen. Platz 4 am Ende. Wenn man sich die Zahlen zu Genüge nimmt, wahrscheinlich ausschlaggebend der deutsche Angriff gewesen, warum es dann nicht zur Medaille gereicht hat, oder?
Genau, also eindeutig. Die Defensivwerte sind durch die Bank wirklich gut. Die meiner Meinung nach beste Metrik, um Defensiven und Offensiven zu messen, sind halt Tore oder Gegentore pro 50 Ballbesitze, weil es eben im Gegensatz zu der hohen Anzahl von Toren das eben darauf levelt, ob das Team oder die Gegner schnell oder langsam Handball spielen, und man ja immer für ein Tor, das dann geschaut wird, eben wie viel man für ein durchschnittliches Spiel, was ungefähr 50 Ballbesitze hat, eben dann tatsächlich Tore erzielt, und da Deutschland einfach die besten Werte defensiv mit 24,4 Gegentoren pro 50 Ballbesitzen, klar die beste Mannschaft des Turniers. Wenn wir also Dänemark als zweitbeste Mannschaft hat über ein Gegentor mehr pro 50 Ballbesitze, was ein starker Wert ist. Ich habe das auch ein bisschen eine Art, wo man praktisch noch die Gegnerstärke mit einberechnet, also wo geschaut wird, wie man im Vergleich zu den anderen Teams, die gegen die Mannschaft gespielt haben, dann praktisch bei den Toren pro 50 Ballbesitze in den jeweiligen Spiel oder Gegentoren lag. Mitberechnet, auch da liegt die deutsche Mannschaft klar auf Platz 1. Also defensiv hat es wirklich gut funktioniert. Nur offensiv, wie du gesagt hast, war eben das große Problem. Da liegt man halt mit 25,9 Toren pro 50 Ballbesitze ziemlich durchschnittlich, eher sogar leicht unterdurchschnittlich. Also ja, da ist noch einiges an Luft nach oben, sagen wir mal so.
Inwiefern ist es denn auch dann, wenn wir uns auf die Wurfeffektivität uns da anschauen? Ich meine, klar, wir wissen ja auch, dass die Werte da nicht so überragend sind, aber ich kann mir auch da vorstellen, dass es wahrscheinlich eher so ein bisschen durchschnittlich, wenn nicht sogar ein bisschen unterdurchschnittlich im Vergleich ist, zu den anderen Teams ist, oder?
Genau. Also mit einer gesamten Wurfquote von 58,1% liegt die deutsche Mannschaft unterdurchschnittlich. Der Durchschnitt liegt bei 61,9% oder lag beim Turnier. Und wenn man es jetzt mal aufteilt auf nur was aus dem, also die Feldwurfquote und 7-Meter-Quote, dann ist beides unterdurchschnittlich. Also 57,2 aus dem Feld, 71,0 eigentlich, sind beides unterdurchschnittliche Werte. Also ja, da war deutlich, dass einfach überall in sämtlichen Aspekten eigentlich noch was das angeht, Luft nach oben.
Ja, das denke ich schon. Also das hat ja auch das Spiel auch, die Spieler haben es auch gezeigt, dass es vor allem offensiv das große Problem gewesen ist, dass man auch da die Torhüter dann mit sich noch ein bisschen warm geworfen hat, wenn wir uns das insgesamt anschauen. Wenn wir uns natürlich jetzt die Franzosen anschauen, ich meine, sind ja nicht unverdient Europameister geworden. Was hat sie denn in diesem Turnier so besonders stark gemacht? So das Gefühl war, dass sie vor allen Dingen ja, glaube ich, besonders defensiv sehr, sehr gut gewesen sind, aber auch irgendwie offensiv irgendwie immer ihre Tore erzielen konnten.
Ja, also ich habe das tatsächlich gestern oder heute in einem Artikel, der heute erscheint, für die EHF mir auch etwas genauer angeschaut. Und tatsächlich, die Defensive war gar nicht so gut. Problem war natürlich auch die Torhüterleistung, wo sie teilweise ja, am Ende hat sich Samuel Bellasende eine Quote von ungefähr 30% hatte, am Ende über das ganze Turnier durchgesetzt als Nummer 1. Im ersten Spiel war ja noch nicht mal im Kader. Da hatten sie schon Probleme, sich zu finden. Im Finale hat es dann aber eben top funktioniert. Sie waren einfach immer da, am Ende dann da, wo wenn es gebraucht wurde oder eben haben performt, wenn es dann wichtig war. Was vor allem im Finale, aber auch schon über das ganze Turnier bei den Franzosen aufgefallen ist, dass sie einfach wenig Fehler gemacht haben. Sie sind das Team mit den wenigsten Ballverlusten über das ganze Turnier gewesen. Und vor allem im Finale waren sie mit 2,3 Ballverlusten pro 50 Ballbesitze das Team, das seit inklusive 2016 das in einem Spiel die drittwenigsten Ballverluste überhaupt gemacht hat. Also krass guter Wert und das in einem Finale.
Ja, später auf jeden Fall für die Nervenstärke der Franzosen, wenn sie das so überragend hinbekommen, und das ist schon wirklich ein Zeichen dafür, dass das wirklich ja fast perfektes Spiel gewesen ist, wofür man ja deutsche Mannschaft immer gehofft hatte, aber die Franzosen haben es einfach wirklich dorthin bekommen. Wenn wir aber im Finale sind und auf die Dänen schauen, war es dann bei denen, dass sie dann zu viele Fehler gemacht haben oder woran lag es denn? Weil ich meine, man hat sich ja offensiv doch schon überraschend schwer getan ja eigentlich, wo man vielleicht dann sagte, dass die also sonst so starke Offensive ja nicht so zum Zug gekommen ist, sag ich mal.
Also sie haben tatsächlich zu viele Fehler gemacht. Im Interview oder in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat ja auch Nikola Jakobsen gesagt, sie hatten mehrfach die Chance, das Spiel zu gewinnen, haben dann aber einfach den Sack nicht zugemacht. Das war auch tatsächlich der Fall. Und vor allem, wie du gesagt hast, zu viele Fehler. Ballverluste sind wieder ein Thema. Zum einen, also Frankreich hatte die wenigen. Dänemark war auch das ganze Turnier über schon das Team, das die wenigsten Ballverluste forciert hat beim Gegner. Also auch wenn sie eine ganz gute Verteidigung hatten, was viel an den Torhütern einfach lag, da, sie haben wenige Ballverluste beim Gegner forciert. Plus, gerade im Finale hatten sie eben, während Frankreich 3 hatte im ganzen Spiel, wenn man es jetzt nicht auf 50 Ballbesitze rechnet, hatte Dänemark 12, also einfach deutlich mehr, und sie hatten die klar bessere Wurfquote, über 10 Prozentpunkte bessere Wurfquote. Aber durch die Ballverluste wurde es dann eben, ja, wieder egalisiert, beziehungsweise eben das Pendel auf Seiten von Frankreich übergeschwappt.
Wenn wir mal weiterschauen und uns mal mit dem Thema MVP All-Star-Team beschäftigen wollen. Ich meine, für viele war es ja überraschend, dass Nedim Remili am Ende der MVP geworden ist. Wir haben es in der Fazit auch schon besprochen gehabt, dass wir für uns eigentlich, wenn wir von Franzosen genommen hätten, wahrscheinlich Ludovic Fabregas genommen haben, einfach wie er über gespielt hat. Wie sieht es denn analytisch bei ihm aus? Hast du da vielleicht etwas, um den Case von Remili zu untermauern, oder ist es auch da eher schwierig zu belegen, dass er der beste Spieler des Turniers gewesen ist?
Es ist schwierig. Ich habe auch das Thema mir für meinen EHF-Artikel ein bisschen angeschaut, und also wie du sagst, Fabregas führt eigentlich keinen Weg vorbei. Remili hatte okaye Zahlen, aber eine Wurfquote von 54%, wenn ich jetzt auf die Schnelle richtig im Kopf weiß, ist ja irgendwo ja für einen Rückraumspieler noch okay, aber jetzt überhaupt nicht herausragend. Er hatte viele Assists mit 6,4 im Schnitt, wobei Assists ist eigentlich eine Statistik, auf die ich im Handball nur ganz ungern verlasse, die Definition, wie die erhoben wird, teilweise sehr unterschiedlich ist. In manchen Spielen hat man für jeden Wurf einen Assist oder für jedes Tor einen Assist, in manchen Spielen nur für ganz wenige. Also da bin ich immer nicht so ganz zufrieden mit, wie es erhoben wird. Da war er aber natürlich mit 6,3 waren es im Durchschnitt unter den Spielern, die es in die Hauptrunde geschafft haben, auf dem dritten Platz, also ganz knapp hinter dem erstplatzierten Luke Steins mit 6,6. Er hatte relativ wenig Ballverluste dazu mit 2,1, also weniger als die beiden vor ihm. Das sind okay Werte, oder das sind gute Werte, aber meiner Meinung nach eben nichts, was jetzt besser ist als Ludovic Fabregas, der eben zum einen in der Abwehr, auch wenn jetzt da Frankreich nicht die allerbesten Zahlen über das ganze Turnier hatte, ein wichtiger Spieler war, sondern eben auch im Angriff herausragend war, eine Wurfquote von 89,8%, was im Prinzip mit Abstand die beste ist unter allen Spielern, die in der Hauptrunde waren und eben eine bestimmte Anzahl an Würfen genommen haben, also über vier pro Spiel. Also ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Fabregas nicht MVP wurde und wie es Remy Lee wurde.
Ja gut, dann bin ich mal zufrieden, dass ich der Einzige bin, dem es so gegangen ist, sondern dass auch das mal so zahlentechnisch so nachlegen kann. Wenn wir denn drauf schauen, ich meine, wer waren denn so Spieler, wo du sagst, okay, das waren einerseits natürlich die besten Spieler oder vielleicht hast du aber auch eine Überraschung, die dir vielleicht besonders stark performt, wo man jetzt nicht von ausgeht. Ich meine, Martin Costa fällt mir natürlich sofort ein, weil er Torschützenkönig gewesen ist, aber vielleicht hast du noch einen anderen Namen, der vielleicht mal erwähnt werden sollte bei der Nachbetrachtung.
Genau, also wenn wir so ein bisschen mal einfach nach Position vom All-Star-Team durchgehen, dann bei den Torhütern war es ja Andy Wolf, der gewählt wurde. Kann man sicherlich machen nach der Performance dann im Spiel um Platz 3, weil ja auch das halt vor den Finalspielen bekannt gegeben wurden, die All-Star-Teams, was für mich auch absoluter Quatsch ist. War seine Quote dann im Vergleich zu Emil Nielsen und auch zu Andreas Palika deutlich schlechter, die für mich die deutlich besseren, oder das ist deutlich schlechter, aber die hatten halt 39% und 37%, während Wolf bei 33% waren, ist für mich schon ein Unterschied. Und da hätte ich auf jeden Fall Nielsen vorne gesehen, das ist mit Sicherheit keine große Überraschung. Und dann natürlich, was ich beim All-Star-Team ziemlich wild fand, waren die Außen.
Ja.
Die beiden Außen, die All-Star wurden, die beide Quoten von deutlich unter 70% hatten aus dem Feld. Klar, mit durch die Meter noch ein bisschen nach oben gezogen. Hampus Wanner, der auch gar nicht so viel gespielt hat. Also ganz wild. Da waren für mich Alexandre Blons als Linksaußen oder auch Dylan Nahi, wenn man natürlich auch nochmal einen Franzosen eigentlich als Weltmeister, noch ein Zweiter im All-Star-Team haben will, wobei er natürlich auch nicht so viel gespielt hat, weil er sich da mit Hugo Descartes die Spielzeit viel geteilt hat. Und auf Rechtsaußen fand ich Benze Imre, der einfach eine absolut gute Wurfquote hatte. Wär mein Spieler gewesen.
Ja.
Der
war überragend.
Ja, absolut überragend war. Hatte eine Wurfquote von 87% bei fast 4 Versuchen pro Spiel, also aus dem Feld. Da kann ich auch nicht nachvollziehen. Also da hätte es von mir noch, ich kann verstehen, dass man natürlich nur Spieler nimmt, die auch in die Hauptrunde gekommen sind, aber zum Beispiel Gaspar Margutsch wäre noch eine gute Option gewesen oder auch Pedro Portela von den Portugiesen, wobei der hat nicht so viel gespielt, aber hatte halt eine gute Wurfquote. Gaspar Margutsch eigentlich auch nicht. Also Benze Imre hat viele Würfe genommen, fände ich absolut eine gute Leistung, hätte ich eine gute Wahl gewonnen. Oder wenn man noch einen Schweden haben will auf Außen, dann auf der Seite Sebastian Karlsson, der wirklich auch viel gespielt hat und gute Quoten hatte. Ja, aber also Hampus Wanne und Robert Weber hatten uns wirklich die Österreicher Top-Leistung, aber da jetzt ausgerechnet dann Robert Weber zu belohnen, der ist der falsche Österreicher aus meiner Sicht.
Ja, ich denke, da hätte einen Lukas Vucicek oder einen Nikola Billig hätte man da eher nehmen können. Und vielleicht auch einen Möstl, wobei natürlich da der Konkurrenzkampf im Tor natürlich brutal gewesen ist. Also er hat ja auch überragend pariert und war auch die zweitmeisten Paraden im gesamten Turnier. Aber es gibt halt einfach dann noch drei Keeper, die halt noch ähnlich brutal und nicht sogar noch besser gehalten haben als er. Also das ist dann natürlich, haben wir auch nicht vergessen. Aber lass uns vielleicht noch so ein bisschen noch auf ein, zwei Überraschungsteams gucken. Ich finde vor allen Dingen die Färöerinseln haben das ja sehr, sehr gut gemacht. Was haben die denn so sonderlich gut gemacht? Also kannst du ja mit Sicherheit statistisch untermauern, warum sie so stark gespielt sind und dann auch diesen Punkt beispielsweise gegen Norwegen erobern konnten.
Genau. Sie haben zum einen stark auf das 7 gegen 6 gesetzt, da wurde auch schon viel darüber gesprochen. Was sie richtig gut unter anderem auch damit geschafft haben, ist zum einen an die 7-Meter-Linie zu kommen. Sie waren das Team, das durchschnittlich die meisten 7 Meter pro Spiel hatte, was natürlich immer wichtig ist, weil 7 Meter eben eine überdurchschnittlich gute Wurfchance ist. Zum anderen haben sie es, und das hängt natürlich auch damit zusammen, waren sie das Team, das ganze Turnier, das durchschnittlich, wenn man jetzt 7 Meter rausnimmt, direkte Freiwürfe und auch Gegenstöße, das Team, das aus der kürzesten Wurfdistanz geworfen hat. Zwar sehr viel über außen, aber sie haben es einfach geschafft, sich gute Wurfpositionen zu arbeiten. Und natürlich sind die Färöerinseln irgendwo ihr Talent ist sehr limitiert. Also defensiv war es überhaupt nicht gut. Da waren sie mit Abstand die schlechteste Mannschaft des Turniers. Aber offensiv haben sie es so eben durch ihr kluges Spiel geschafft. Tatsächlich am Ende sogar, wenn man jetzt die alle Teams mit reinnimmt, die 6 beste Offensive des Turniers gehabt zu haben. Am Ende war es eben die Defensive, an der es gescheitert ist, muss man auch sagen, da waren sie körperlich auch einfach den Gegnern deutlich unterlegen.
Aber es ist ja noch ein junges Team, also von daher, da nehmen sie auch noch ganz viel mit.
Ja. Die waren mit Sicherheit nicht das letzte Mal bei einem großen Turnier dabei.
Definitiv nicht, und stimmungsmäßig waren sie auch ein riesengroßer Gewinn, also wenn da gefühlt die halbe Insel mitkommt, um das Team zu unterstützen, auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen. Kann man sonst noch, also ist noch irgendwie was Besonderes, was man mitnehmen kann von diesem Turnier? Ich meine, wir haben viel darüber geredet, dass man die Außen nicht so viel eingebunden hat, aber ich weiß nicht, ob das so die Statistiken unbedingt zeigen, aber sind vielleicht noch sonst noch so deine Takeaways, wie es so schön heißt, von dieser EM?
Ja, also wenn man es zu den Großen habe ich jetzt, zu den Außen habe ich jetzt gerade keine Statistiken zur Hand direkt. Was mir aber tatsächlich sonst, ich schaue mir immer nach dem Turnier die allgemeine Entwicklung des Handballs an. Da stellen wir immer 2 Fragen. Wird der Handball schneller? Was ja immer darüber gesprochen wird. Und das zweite ist, wird's immer effizienter, also werden die Angriffswerte immer besser. Man kann auch auf jeden Fall sagen, Spiele wurden schneller im Vergleich zu vor 2 Jahren oder vor 4 Jahren mit 53,2 Ballbesitzen, die ein Team jeweils hatte. Das sind ungefähr 2,4 mehr als vor 2 Jahren. Und auch eine Steigerung um 3 im Vergleich zu vor 4 Jahren. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass die Spiele schon mal deutlich schneller waren, also gerade so am Höhepunkt der schnellen Mitte. Vor 2004, 2006, da waren es 59 Ballbesitze oder über 59 pro Team, pro Spiel. Aktuell sind wir bei 63. Also es wird wieder schneller, aber ist eben noch nicht mal nicht auf dem Niveau, was es vor einigen Jahren war. Was natürlich auch einfach daran liegt, dass der Rückzug deutlich besser funktioniert oder die Teams darin deutlich besser geworden sind einfach. Und man sieht natürlich an der Steigerung aktuell, das sind auch die neuen Regeln, die in der vorletzten Sommerpause neu eingeführt wurden, mit eben der Anwurfkreis, dass Anwurf erleichtert wird und eben das Zeitspiel schon nach vier Pässen abgepfiffen wird. Hat das Spiel nochmal etwas schneller gemacht. Das ist auch eine Entwicklung, die man wirklich durch alle Wettbewerbe durchsieht. Und wenn wir dann noch auf die Effizienz schauen, also man hat mit 28,9 Toren pro Spiel, also die absoluten Tore auch den Höchstwert seit einigen Jahren wieder erzielt, wobei der noch an die 29,6 von 2006 noch nicht rankommt. Aber auch da war es eben der Effekt, das Spiel war deutlich schneller, es sind halt deswegen auch einfach mehr Tore gefallen. Bei der tatsächlichen Effizienz war also Toren pro 50 Ballbesitze, wo es eben der Effekt des schnellen Spielens rausgerechnet wird, hatten wir die letzten Jahre eigentlich durchgehend wirklich seit 2012 immer eine Steigerung und jetzt haben wir das erste Jahr, also vor 2 Jahren hatten wir 27,5 Tore pro 50 Ballbesitze im Schnitt. Aktuell haben wir dieses Jahr 27,2 Ballbesitze, Tore pro 50 Ballbesitze. Also tatsächlich das erste Mal seit einigen Jahren, dass das Spiel nicht effizienter wurde. Also ein Hinweis darauf, zum einen, oder vor allem einfach, dass die Defensiven einfach besser wurde, dass offensiv eben nicht mehr so viel möglich ist und dass sich Defensiven auf das schnelle Spiel auch und auf die neuen Sachen die Defensiven sich besser eingestellt haben.
Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir hatten noch überragende Torhüterleistung über das ganze Turnier.
Genau.
Das kommt auch mit dazu.
Das auch, wobei, das habe ich mir auch angeschaut, weil das ich auch den Eindruck hatte, aber tatsächlich sind die eigentlich gar nicht im Vergleich zu den Vorjahren gar nicht so so viel besser, ist ein Tick besser, aber jetzt, also eigentlich nicht ein großer Unterschied, aber gerade in den, ich würde sagen, gerade in den wichtigen Spielen sind die Torhüterleistungen, waren sie auffallender. Das kann ich sagen.
Okay, das hätte ich auch nicht so gedacht. Ich hätte das vielleicht jetzt so ein krasser Unterschied zu den vergangenen Jahren gewesen. Aber das auch mal, ja, war
tatsächlich auch überrascht.
Ja, ist natürlich klar, du guckst halt die wichtigen Spiele und da siehst halt die überragende Torhüterleistung, aber dann natürlich halt in anderen Spielen, wo es dann halt vielleicht nicht so auffällt, dann der die Torhüter nicht so überragend. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant gewesen. Ich danke dir wieder, Julian, dass du die Zeit genommen hast, um uns mal das Ganze analytisch ein bisschen anzuschauen. Und damit sind wir jetzt am Ende unserer Ausgabe angekommen. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn es gefallen hat, uns gerne Rezension schreiben bei Spotify und iTunes. Gerne 5 Sterne, aber konstruktive Kritik. Und ansonsten natürlich weiterhin folgen. Facebook, Twitter, Instagram und auf jeden Fall Handballytics folgen. Ich glaube, Julian, du bist bei Facebook, Twitter und Instagram ebenfalls vertreten, meine ich, ne?
Und Threads und WhatsApp. Mich gibt's überall.
Überall zu finden, das ist ganz gut. Auf jeden Fall auf der EF-Seite, da gibt's natürlich auch die Artikel dann bei Ihnen zu finden.
Genau.
Also von daher, wenn ihr mehr lesen wollt, auf jeden Fall Handballytics folgen. Wir werden es auch auf jeden Fall in die Shownotes verlinken, sodass ihr dann auch immer up-to-date seid, denn es geht ja nicht auch dann abseits der Großturniere dann noch natürlich fleißig Content von Julian. Und dann Julian, danke dir ganz, ganz herzlich und dann euch, liebe Zuhörer, alles Gute, bis zum nächsten Mal hier beim Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.